Selbstliebe, der meistgegoogelte Begriff.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Vorab, liebe Männer, es ist nicht Viagra, hätte ich gedacht. Ne? Aber wer braucht das schon heutzutage? Jetzt aber mal ernsthaft. Das ist für uns Männer tatsächlich ein ernstes Thema. Wir machen auch mal eine Folge über Viagra.
Ja,
also auf meinen Wunsch hin.
Der Markus ist übrigens am sarkastischen Meer geboren, ne? Nur mal so. Also. Heute geht es tatsächlich um den meist gegoogelten Begriff 2024 zum Thema Liebe, Sexualität und Beziehung. Selbstliebe. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe dann Andrea angerufen und sie gefragt, kannst du das aus deiner Praxis bestätigen? Und deine Worte waren?
Ja. Im Grunde dreht sich am Ende alles um die sogenannte Selbstliebe. Ich könnte euch Bände aus meiner Praxis erzählen und dann fiel mir diese Geschichte ein, die das Problem echt auf den Punkt bringt.
Ja, und es wird heute keine Kuschel-ESO-Folge mit Räucherstäbchen und Selbstumarmungen vom Spiegel und so, nein.
Nein, sondern es wird eine wahre Geschichte, die so abgefahren ist, dass man sich fragt, ist das denn echt passiert?
Und am Ende wird klar, ohne Selbstliebe gerät dein Leben in eine verdammt schiefe Bahn.
Übrigens sind die Begriffe, die noch ganz oben im Google-Ranking stehen, wenn du fragst, was sind denn die meistgegoogelten Begriffe im Thema Sexualität, Beziehung, Liebe, toxische Beziehung, Bindungsangst, offene Beziehung und Polyamorie.
Sind wir ganz weit vorn mit unseren Podcast-Themen eigentlich, gell? Mir fällt mir gerade ein.
Mein Name ist Andrea Breu, ich bin Einzelpaar- und Sexualtherapeutin und habe in München die Beziehungspraxis.
Und ich bin die Indra, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Ich bin der Markus, ich bin der Ehemann von der Indra und ich bin auch Journalist und jetzt kommt gerade der Konsti zur Tür rein, das ist unser Sohn. Konsti, servus! Servus!
Weil wir zeichnen diesen Podcast immer bei uns zu Hause auf. Wie das dann aussieht, könnt ihr auch auf unserer Instagram-Seite sehen, die Paarflüsterei mit UE. Aber jetzt geht's los. Die Geschichte von Marie, ein Hollywood-reifes Chaos.
Meine Klientin Marie, Ende 30. Erfolgreiche Unternehmensberaterin.
Jetzt fängt der Hund an zu fressen, ich dreh durch. Echt.
Das ist jedes Mal das Gleiche. Fangen wir an aufzuzeichnen, fängt er an zu trinken oder zu fressen. Das ist der Nachteil, wenn man so einen Podcast zu Hause aufzeichnet und kein richtiges Tonstudio hat.
So, jetzt Andrea.
Meine Klientin Marie steht vor mir in der Praxis, perfekt gestylt, aber ihre Augen zeigen, sie ist ganz schön fertig.
Sie erzählt dir, Andrea, von ihrem Freund, den nennen wir jetzt Jan. Absoluter Traummann, sagt sie, smart, durchtrainiert, ein bisschen so James Bond-Vibe, so hat sie ihn beschrieben. Sie sind 2 Jahre zusammen und dann Peng. Da erfährt Marie durch einen anonymen Tipp, Jan hat eine zweite Freundin und das seit einem Jahr.
James Bond-Style, der Klassiker.
Was soll denn das jetzt heißen?
Das hat James Bond so an sich.
Ich glaube, sie meinte mehr so die Optik. Sonntagabend, der Moment, in dem man sich entweder total wohl oder total einsam fühlt. Marie hatte sich mit einem Gläschen Wein eingekuschelt in ihrer Decke auf dem Sofa gemütlich gemacht und will eigentlich nur den Tatort schauen. Sie hat gerade noch mit Jan geschrieben, alles gut, und dann eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Hey, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich bin Jans Freundin seit einem Jahr.
Das ist genau der Moment, wo es einem so die Füße wegzieht. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Total krass.
Marie starrt auf den Bildschirm. Ihr erster Gedanke ist, das ist ein Scherz. Ihr zweiter, das ist kein Scherz. Sie fängt an zu tippen, wer bist du? 2 Sekunden später kommt ein Bild von Jan und einer Frau, aufgenommen vor 2 Wochen in einem Café. Jan eben mit dieser anderen Frau. Maries Hände zittern, ihr Herz hämmert, das kann ja alles nicht wahr sein, das ist nicht ihr Leben.
Ja, Und so beschreiben diesen Moment ja ganz, ganz viele Menschen, dass dein Körper in einem totalen Ausnahmezustand ist. Also du dissoziierst quasi, du trittst ja förmlich aus dir raus. Und wer das noch nicht erlebt hat, das ist wie, ja, wenn man schon mal einen Unfall erlebt hat, dann kennt man dieses Gefühl dieser Dissoziation. Also man tritt so richtig raus und beobachtet sich selber. Also das ist eine traumatische Erfahrung auf jeden Fall.
Und was macht Marie? Sie ruft Jan an. Kein Freizeichen. Sie versucht es nochmal. Wieder nichts. Sie schreibt, Jan, ruf mich sofort an. Nach 10 Minuten kommt die Antwort. Wegen was? Die Konfrontation.
Marie fackelt nicht lang, springt von ihrer Couch auf, schmeißt sich eine Jacke über und fährt dann zu Jans Wohnung. Und die beiden wohnen ja noch getrennt so.
Sie hat mir erzählt, sie war quasi wie paralysiert. Also wie sie da hingekommen ist, weiß sie gar nicht mehr. Ihr Körper ist einfach mit ihr zu ihm gefahren, also wie in einer Schockstarre.
Der Jan öffnet die Tür in Boxershorts und ist total entspannt, völlig gechillt. Was machst denn du hier?
Ja, und sie so, ist das dein Ernst, Jan? Du hast eine zweite Freundin?
Er zuckt mit den Schultern, ja, kann man so sagen.
Und Marie steht immer noch im Flur bei Jan und kann nicht glauben, was sie da jetzt gerade hört. 2 Jahre lang war ich mit dir zusammen und du führst ein Doppelleben?
Und der Jan sagt, ja, aber Marie, aber in Wirklichkeit liebe ich doch dich.
Alter, echt? Denkt man sich da so, oder?
Also, sie weiß in dem Moment nicht, ob sie heulen oder lachen soll und sie entscheidet sich fürs Gegenteil von dem, was ihr Herz will. Sie bleibt eiskalt. Glaubst du, dass dich das jetzt rettet?
Und er grinst tatsächlich und sagt, es hat doch bisher immer funktioniert.
Und da legt sich der Schalter bei ihr um. Kein Weinen, kein Schreien, nur tiefe Stille. Und sie dreht sich um und geht.
Der Selbstliebefehler, sich selbst verlieren.
2 Wochen später ist die Marie wieder funktionstüchtig, offiziell. Also sie geht arbeiten und macht Sport, und zwar viel zu viel Sport.
Und sie will verstehen, warum sie ihm nicht reicht. Also sie will noch besser werden, das ist ihr Plan. Sie will schöner werden, perfekter werden. Sport bis zur Erschöpfung, eine Ernährungsumstellung steht auf dem Plan, bei der ein Möhrchen schon zu viel wäre. Neue Klamotten, neue Frisur.
Klingt nach ganz viel Trotz.
Naja, also jetzt muss man natürlich beobachten, nicht nur Trotz, das ist zumindest mal eine Ablenkung. Sie geht ja in den Kampf, ne? Also sie glaubt ja, wenn sie nur genug tut, wird er sie dann schon mögen oder sich für sie entscheiden. Das ist ja der Hintergrund da. Also es ist ja ganz ein großes Thema, was dahinter steckt.
Dieses ganze Sportprogramm und die Ernährungsumstellung ist nur das Außen. Aber das Innen sieht bei Marie ganz anders aus. Es gibt ganz viele Momente, ehrlich gesagt fast jede Stunde, in denen sie auf ihr Handy schaut und darauf wartet, dass er ihr schreibt.
2 Wochen Funkstille etwa und dann tut er es. Hey, ich vermisse dich.
Und ihr Herz setzt aus, sie löscht die Nachricht nicht, sie schreibt aber auch nicht zurück.
3 Stunden später kommt die nächste Nachricht. Wollen wir uns sehen?
Und was macht Marie? Sie öffnet die Tür ihres Kleiderschranks, holt ihr schönstes Kleid raus und zieht es an.
Da denkt man sich dann schon so, oh Mädel. Ey.
Ja, aber sie verabreden sich und treffen sich.
Ja, das tun sie.
Zurück in die Hölle.
Marie sitzt in Jans Auto, sie fährt mit ihm durch die Stadt und sie reden über alles, nur nicht über das, was passiert ist. Er legt eine Hand auf ihr Bein und sagt, ich wusste, dass du zurückkommst.
Und in dem Moment erkennt sie, so hat sie es mir später erzählt, der hat nie gedacht, dass er mich verlieren würde, nicht für eine Sekunde. Und sie nimmt seine Hand, legt sie von ihrem Bein weg und 10 Minuten später nimmt sie sie wieder.
Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe das schon. Sie muss sich erstmal entlieben. Das denke ich mir so. Verstand und Liebe haben ja manchmal nicht viel gemeinsam.
Also, ich höre da jetzt erstmal zu und habe natürlich schon so meine Gedanken im Kopf, weil ich höre solche Geschichten häufig. Auch diese sogenannten nochmal Sex mit dem Ex und was man da alles macht, obwohl man schon getrennt ist. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Verlust zu tun und mit, ja, nicht wahrhaben wollen oder vielleicht geht doch noch was. Also man muss jetzt mal gucken, aber Verstand und Liebe, ich sag mal, hat eigentlich für mich schon viel gemeinsam. Weil ich ja der Meinung bin, Liebe ist auch immer eine Entscheidung. Für mich ist Verstand und Verliebtsein hat nicht viel gemeinsam. Der bessere Satz.
Aber am Ende landen beide in der Kiste. So wie du es schon so oft gehört hast, Andrea. Ja.
Und man denkt sich jetzt so beim Zuhören wahrscheinlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte lass das das letzte Mal sein, weil es fühlt sich jetzt schon, glaube ich, beim Zuhören nicht mehr gesund an.
Natürlich nicht, es tut nur ihr weh. Aber es ist nicht das letzte Mal.
Nee, jetzt geht so ein Hin und Her los, ja, so ein On-Off. Also so nach dem Motto, Friends with Benefits, mal sehen sie sich, haben Sex, mal nicht. Und dann meldet sich Jan wieder ewig nicht mehr. Und er lässt sich aber auch nicht festnageln, was jetzt mit der anderen Frau ist. Also es ist, ja, ein schwieriger Zustand, ich nenne das jetzt mal so.
Also ich würde das nicht mitmachen, wenn ich mehr wollen würde als nur Sex.
Ja, das denkst du. Aber wenn du da drin steckst, Markus, also ich glaube, dann handelst du wahrscheinlich anders.
Warum?
Weißt du, wir denken immer von außen, wenn mir das passieren würde, dann. Und ich glaube, dass wir nie sagen können, wie wir in einer Situation handeln würden, weil wir sie selbst nicht erlebt haben. Ich höre so oft, also wenn mein Mann mich betrügen würde, den würde ich hochkant rausschmeißen. Und dann sitzen bei mir Paare, die sagen, wissen Sie, bevor mir das passiert ist, hätte ich gesagt, ich würde ihn rausschmeißen. Aber jetzt handle ich ganz anders. Und das ist der Zeitpunkt, als Marie mich kontaktiert hat. Sie sagt, ich liebe ihn so und ich komme da einfach nicht raus.
Ich kann das verstehen. Ich hatte mal eine Beziehung, da war ich noch ein ganz junges Mädel, mit einem Typen, da gab es dann so Streit hin, her, also wir konnten nicht gut miteinander reden. Wir haben es immer Ponyhof genannt. Und der hat sich dann irgendwann tatsächlich von mir getrennt. Und dann war ich so geschockt. Und ich habe damals ein Praktikum beim Fernsehen gemacht und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Sat.1-Sendung Bitte melde dich. Und da habe ich zufällig bin ich an so ein Schild gekommen, ne, als Praktikantin. Und ich war so verzweifelt, also erst war ich wütend und dann war ich so verzweifelt. Mhm. Und dann habe ich dieses Bitte melde dich von Sat.1-Schild an seiner Haustür geklebt.
Kein Scheiß,
die Geschichte kennst du gar nicht, Markus.
Das hast du mir noch nie erzählt. Das
ist ja. Und dann habe ich noch was viel Schlimmeres gemacht. Der war beruflich unterwegs und ich habe mir gedacht, boah, ich muss jetzt irgendwie Panik bei dem auslösen und habe ihm erzählt, das stimmte gar nicht, ich habe ihm erzählt, dass ich alle Brücken abbreche und jetzt auch ins Ausland gehe, nach Amerika. Und er so, echt? Aber der hat dann gar nicht so reagiert, wie ich dachte. Ich dachte, dass er sagt, oh nein.
Oh Gott, ich muss sie zurückkriegen.
Ja, ne, ich muss dich zurückkriegen und so weiter. Aber er hat dann gesagt, das freut mich aber für dich, dann wünsche ich dir aber ganz viel Spaß. Dann
können wir kurz an dieser Stelle erwähnen, dass der Markus diese Geschichte nicht kennt. Und könntest du uns bitte noch verraten, dass du da sehr, sehr jung warst, Indra,
genau,
als du so ein Zeug gemacht hast.
Genau, ich war sehr jung. Ich war
sehr gut. Sehr gut.
Also Markus kennt die Geschichte wirklich nicht. Und ich war, lasst mich überlegen, ich war gerade 20 oder so.
Ja, so. Und jetzt möchte ich ganz kurz eine Lanze brechen für jeden von uns oder auch für jeden Hörer oder Hörerin. Jeder hat solche Leichen im Keller, ich übrigens auch. Die werde ich euch jetzt nicht erzählen, aber solche, ich sag mal, Geschichten, wie man da irgendwas gemacht hat, wo wir heute sagen, Gott, wie konnte ich nur, hat doch jeder.
Wir sind auch heute noch gute Freunde, der hat es mir nicht übel genommen, ne? Aber ich habe mir danach auch gedacht, sag mal, was ist denn eigentlich in dich gefahren, dass du so, das bin ich eigentlich gar nicht, aber ich war so, ich fand es so doof und ich wollte den unbedingt zurückhaben und der wollte aber nicht. Jahre später, also es werden dann auch so, ne, so Friends with Benefits und so, und Jahre später wollte er dann wieder und das war so mein Return, da war es für mich nicht mehr interessant.
Die Geschichte wiederum kenne ich dann wieder.
Ja, die kennst du dann. Aber das mit dem Bitte melde dich Schild und dass ich erzählt habe, ich gehe jetzt ins Ausland und so, das habe ich dir, das hörst du heute zum ersten Mal.
Ich finde das ja ganz süß, Schatzl. Muss ich ehrlich sein.
Naja, okay. Wir kommen zurück zu unserer Geschichte.
Der Guru kommt ins Spiel.
Marie ist emotional am Abgrund und lässt mit sich spielen. Das ist der Zeitpunkt, wo sie auch zu dir in die Richtig. Praxis kommt.
Und just genau. in dem Moment taucht da jemand auf, den wir jetzt mal einfach so den Guru nennen. Mhm. Ihr neuer Arbeitskollege, ein so selbsternannter Life-Coach, er sieht, dass Marie leidet und sagt zu ihr, Marie, du bist im falschen Film. Komm mit mir auf ein Retreat, sagt er. Und als ich das gehört habe, sage ich euch ganz ehrlich, da habe ich mir gedacht, nein Marie, nicht ins Yoga-Camp nach Bali, geh lieber zu Andrea in die Praxis. Lass dich nicht von so einem Scharlatan voll quatschen.
Ja, das ist aber auch ein bisschen platt. Na gut, also dieser Mann ist auch Unternehmensberater und das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, selbsternannter Life-Coach, weil er der Meinung ist, er weiß, wie das Leben funktioniert.
Viele Life-Coaches wissen das, sagen sie. Mhm.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, lass dich nicht von dem Typen voll quatschen. Wie kommst du drauf?
Ja, das klingt einfach, als wäre das ein Typ, der ihre Situation intuitiv wittert und versucht, es auszunutzen. Hast du sie davor gewarnt, Andrea?
Mein Markus, ich bin ja nicht so die Mama oder so, ach ja, da müssen sie aber aufpassen. Aber natürlich, sie hat von dem erzählt und ich habe gesagt, okay, naja, dann gucken sie jetzt mal, inwieweit der ihnen gut tut und was der überhaupt so will. Ich meine, ich habe ja immer diesen Bewertungsteil. Ja, wenn ich sage, sie, das ist ja ein total Kranker, dann denkt die sich wahrscheinlich, naja, sie als Therapeutin will den anderen jetzt schlecht machen. Und ich meine, ich muss das ja überhaupt nicht. Ich muss mich ja gar nicht mit einem, mein Gott, vielleicht ist das ein super Typ, ich kenne den ja gar nicht und vielleicht tut er ihr richtig gut.
Aber du könntest dir einen verdeckten Hinweis geben und fragen, ist er attraktiv?
Markus.
Spaß. Sorry, Freunde, aber es kommt natürlich, wie es dann auch wirklich kommen muss.
Der heilige Schnaps.
Retreat in den Alpen. 5 Tage Meditation, ganz tiefe Gespräche, viele kalte Duschen, kein Handy, und Kneippwadenwickel.
Und es ist ein Abend, an dem Marie mit dem Guru im Gemeinschaftsraum der Berghütte sitzt. Das Feuer im Kamin knistert leise, draußen liegt Schnee auf den Tannen und die Luft riecht nach Holz und Räucherstäbchen. Alle anderen haben sich in ihre Zimmer verzogen, nur sie und Tom, unser Guru, sitzen noch hier. Tom schenkt 2 kleine Gläser mit einem klaren, selbstgebrauten Getränk ein.
Sie hat mir erzählt, dass sie schon misstrauisch war und gefragt hat, was ist denn das?
Und der Tom hat erzählt, das ist mein selbstgemachter Heilschnaps. Der reinigt Geist und die Seele. Ayahuasca.
Und Marie hat da dran gerochen und sich gedacht, klar, natürlich. Die Seele mit 40% Alkohol reinigen, ja okay, warum nicht? Und dann hat sie getrunken.
Und unser Guru, der hat dann irgendwann seine Hand auf ihren Schoß gelegt mit fast schon hypnotischen Worten und hat gesagt, ich habe eine besondere Gabe. Ich spüre nämlich Energien. Und deine ist gerade sehr, sehr zerbrechlich. Und er hat sie total abgeholt. Und er sagt weiter, aber ich kann dir helfen. Und ich kann dir auch zeigen, wie du deine wahre weibliche Kraft wiederfindest. Ich spüre die Kraft in deinem Schoß.
Und dann hat er angefangen, sie langsam, aber meditativ zu streicheln.
Mir wird schlecht.
Aber Marie hat cool reagiert.
Gott sei Dank.
Bist du wirklich der Meinung, dass meine Chakren hier durch das befreit werden müssen?
Nicht nur deine Chakren, sagte der Tom, sondern er hat auch noch so Sachen gesagt wie, du musst lernen, dich hinzugeben. Nur wenn du Kontrolle abgibst, kann wahre Heilung geschehen. Totaler Bullshit, Wahnsinn.
Aber unsere Marie, die sitzt da paralysiert, hat aber dann doch die richtigen Antennen. Obwohl es ihr so schlecht geht und sie schaut diesen Typen an, 3-Tage-Bart, unverschämt offenes Leinenhemd, den Blick, den er wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren perfektioniert hat. Und dann sagt sie auch zu ihm, weißt du was, also dieses ganze, ich fühle deine Energie-Ding hier, ich kann dich befreien, Manöver und so. Ich wette, jede Woche sitzt hier eine andere Frau mit Heilschnaps und Chakra-Scheiße. Ich bin raus.
Hat er denn das Retreat bezahlt oder sie?
Gute Frage, das habe ich Andrea nie gefragt.
Er hat sie eingeladen, richtig?
Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also es ist ja völlig uninteressant, weil damit ist das Retreat beendet. Und sie packt ihre Sachen und reist auch noch in der Nacht ab. Und sie kommt dann wieder zu mir.
Ja, Marie, du Königin. Aber wirklich gut, dass sie es gemacht hat, weil die ist ja gerade am Boden eigentlich. Und
eben, und das ist ja so gemein.
Das ist ja so gemein.
Ja.
Der hat es halt versucht, wie wir vorher schon erzählt haben, der hat es gespürt. Und das tun, glaube ich, viele oder auch viele Frauen andersrum, können sowas spüren und versuchen es dann.
Ja, sowas passiert natürlich ganz oft. Jemand, der gerade in einer Krise ist, ist ja für, nicht nur für selbsternannte Gurus, aber ist ja natürlich auch manipulierbar, ganz leicht manipulierbar.
Wobei es auch tolle, das muss man auch mal dazu sagen, es gibt auch tolle Life-Coaches, ne? Aber man muss, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber das Gute ist, Marie hat's gecheckt.
Und damit ist sie offiziell auf dem Weg zur echten Selbstliebe.
Die große Selbstliebe-Revolution.
Also dieses Erlebnis mit dem Tom, dem Life-Coach und seinem Schnaps, war für sie echt ein Aha-Moment. Und sie wollte nicht mehr Opfer sein. Also das ist eigentlich der erste Schritt, aus der Opferrolle auszusteigen, in die Verantwortung zu gehen, weil ich dann ja eh schon, wenn ich Verantwortung übernehme, kein Opfer mehr sein kann.
Super.
Und dann fängt sie an, Dinge für sich selbst zu tun. Ein eigenes Kunstprojekt startet sie, eine Wohnung, also sie zieht um und gestaltet die ganz schön und sie reist alleine.
Und was macht der Jan?
Der schreibt ihr. Natürlich. Mhm. Hey, du fehlst mir.
Und?
Und dann liest sie die Nachrichten und löscht sie. Ohne Antworten.
Sehr gut.
Wie konntest du ihr dabei helfen, Andrea?
Naja, wir haben uns ihre mal wieder, ihr kennt das ja schon, Kindheitsmuster angeschaut, wie sie tickt. Und für sie war es sehr stimmig, als wir uns über ihren Vater unterhalten haben. Das war ein sogenannter unerreichbarer Vater, der nicht wirklich präsent war. Der hat immer gearbeitet, viel Geld verdient, war emotional nicht verfügbar. Unsere Marie ist seiner Aufmerksamkeit hinterhergelaufen. Also sie kennt es quasi gar nicht anders von Kindheit an. Und wir brauchen ja viel Zeit und eben auch meistens ein paar Anläufe, Beziehungsanläufe meistens, um die Dinge vom Unbewussten ins Bewusstsein zu holen und vielleicht irgendwann auch aufzulösen.
Das heißt, Marie hat dich ja schon das erste Mal kontaktiert, als es so ein Hin und Her on-off mit dem Jan gab.
Mit dem Jan war,
dann passierte das mit dem Guru, das war ein krasses Erlebnis, wo sie auch gemerkt hat, also ich glaube, wo so ihre innere Alarmanlage geschrillt hat und gesagt hat, so Mädel, pass auf, das ist kein guter Weg. Und dann habt ihr euch beide gemeinsam auf eine Reise gemacht und du konntest ihr helfen, ja ihre Selbstliebe immer mehr und mehr zu aktivieren und auch zu verstehen, woher kommt das, dass ich so ein Opfer werde.
Und ich finde, man muss an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, sie ist eine studierte Unternehmensberaterin, eine BWLerin, die also wirklich auch eine ganz taffe Frau ist, die eigentlich eher eine Bugwelle haben sollte.
Was ist Selbstliebe und wie können wir sie lernen?
Ja, das Wort Selbstliebe verwende ich nicht so gerne, weil es besonders schwierig auch für Männer ist, dieses Wort Liebe. Ihr wisst schon, ne? Wann ich lieb, wen liebe ich, kann ich das überhaupt sagen? Und ich mich selbst lieben, das finden viele auch sehr sperrig. Und ich würde es Selbstannahme nehmen. Also ein Mensch kann es viel eher schaffen, sich selbst anzunehmen. Das heißt für mich übrigens, einen realistischen Blick auf sich selbst zu haben. Und ein realistischer Blick ist, dass ich meine eigenen Stärken und Schwächen gleichermaßen kenne.
Und wie kann man das lernen, Andrea, wenn man jetzt gar nichts damit anfangen kann? Gibt es so kleine Schritte, die jeder von uns machen kann?
Ja, ich denke, ganz wichtig ist vor allem hier auch erstmal das Bewusstsein zu bekommen. Also ich kann nicht was verändern, was noch gar nicht ist, weil ich glaube, dass die Maria jetzt auch durch diese Beziehung erstmal lernt, wie schlecht ihr Selbstwertgefühl im Grunde wirklich ist. Und was ich wichtig finde, jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld und unsere Fremd- und Eigenwahrnehmung, die klafft ja mitunter. Und jemanden mal zu fragen, Freundinnen zu fragen, Familie zu fragen, was an mir findest du bemerkenswert?
Das habe ich noch nie gefragt.
Ja, und ich weiß es noch, es war eine Autofahrt, wo meine beste Freundin zu mir gesagt hat, sag mal, nenn mir mal was, was du wirklich richtig gut kannst. Und da habe ich auch erstmal gedacht, da muss ich jetzt auch erstmal überlegen, was du wirklich gut kannst. Mhm. Und ich finde, das ist so viel wert, wenn du Menschen fragst, die dich so reflektieren, die das aus dir rausholen. Weißt du, da gibt's ja nicht diesen ultimativen, ach, du bist doch eine ganz tolle Frau, Indra, du siehst super aus und bist intelligent, bla bla bla. Das ist eine intelligente Frau, unsere Marie. Das ist eine kluge Frau, das ist eine attraktive Frau. Aber sie selber spürt es wahrscheinlich nicht.
Tolle Frage. Jetzt haben wir alle was zu tun.
Ein erster Schritt.
Also ich denke, Selbstliebe bedeutet auch, dass du deine eigenen Bedürfnisse kennst und sie auch zulässt.
Ja.
Und versuchst dich nicht für andere ständig zu verbiegen. Genau. Natürlich tun wir das alle mal, aber auch ein bisschen bei uns zu bleiben.
Naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Anpassungsleistung und zwischen Verbiegen. Das ist wie so ein Ast, wenn du den so biegst, der ist so grün und ist elastisch. Oder es gibt natürlich Situationen, wo du anfängst, dich zu verbiegen und dann bricht dieser Ast.
Was ist für dich Selbstliebe, Spatzel?
Na, ich finde, Selbstliebe ist, dass man sich selbst reflektiert und dabei alleine sein kann, ne? Sein sollte vielleicht sogar. Auf jeden Fall muss man sich auf sich selbst besinnen, um sich selbst zu sehen. Und dann ist es eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Dann kommt dabei was raus, da kriegt man dann so ein Gefühl für sich selber und ist dann vielleicht zufrieden oder auch nicht, aber hat auf jeden Fall einen Ansatz, wo man was tun kann mit sich selbst und mit der Außenwelt.
Viele Menschen meditieren auch.
Ich mache das auch manchmal.
Meditieren?
Meditieren, ja.
Das hast du mir schon erzählt, ich war noch nie dabei.
Ja, du kannst gern dabei sein. Das ist relativ langweilig für so einen Außenstehenden.
Also ich persönlich, ich habe noch nie meditiert, muss ich euch ganz ehrlich gestehen.
Das werden wir ändern.
Weil ich auch die Ruhe gar nicht habe. Ich bin viel zu zappelig. Ich weiß nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Andrea, wenn das Herz gerade in 1000 Teile zerbrochen ist und man trotzdem weiter funktionieren muss, gibt's so eine Art Selbstliebe-Notfallplan?
Weißt du, ich bin ja ein Freund von Beziehungen. Deswegen habe ich ja auch die Beziehungspraxis. Und ich glaube, erinnere dich dran, was der Markus damals in unserem Podcast Nummer 9 damals gesagt hat. Als er gesagt hat, meine Familie und meine Freunde haben mich gerettet. Kannst du dich erinnern, Markus?
Kann mich sehr gut erinnern.
Und ich glaube in dem Fall auch, dass die beste Freundin oder die Menschen, die einem zuhören, die einem Trost spenden, die einem Mut machen, eben alles das, was man in diesem schwachen Moment selber gerade nicht kann, diese Menschen muss man eigentlich um sich scharen, wenn ich ehrlich bin. Nicht alle, aber nacheinander. Und ich kann ja nicht mal als Therapeutin was tun, weil ich kann ja höchstens irgendwas sagen und durch den Schmerz muss man alleine durch und da muss man auch durch, weil je mehr ich vor ihm weglaufe, ihn aufschiebe oder umgehe, desto schlimmer wird er irgendwann durch die Hintertür wie so ein Bumerang-Effekt auch wieder reinkommen. Und es gibt noch so eine Therapeutenregel, in der Krise keine Therapie. Erst danach kann man schauen, was dazu geführt hat. Also wenn die Krise halt erstmal überstanden ist. Und bis dahin brauche ich einfach, ich sag jetzt einfach mal, den emotionalen Schnuller und den finde ich halt natürlich, wenn ich gerade Liebeskummer habe, am ehesten bei den Menschen, die eben übrig bleiben. Und das sind einfach immer wieder die Freunde oder die Familie.
Und was wurde aus Marie?
Die Marie hat eifrig und wirklich gut an sich gearbeitet und tut das immer noch. Und was ganz wichtig ist, bei Jan hat sie sich nie wieder gemeldet.
Und beim Guru auch nicht.
Beim Guru auch nicht.
Es hat sich ausgejahnt und ausgeguruht.
Die Marie ist Me-Time-Spezialist.
Ja, inzwischen. Und wenn ihr euch selbst gerade irgendwo verloren habt oder in irgendeiner Schleife steckt, dann übernehmt Verantwortung, euch da rauszuholen.
Ja, und denkt vielleicht immer dran, wenn ihr euch selbst nicht liebt, dann werdet ihr irgendwann in einem Leben aufwachen, das gar nicht mehr euers ist.
Ja.
Und wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann teilt ihn mit jemandem, der vielleicht auch so eine kleine Portion Selbsthilfe, Boost brauchen könnte. Sowas gibt's ja immer wieder mal.
Genau.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute zugehört habt.
Bis nächsten Dienstag.
Und verabschieden euch mit ganz viel Liebe.
Selbstliebe.